Kann man nicht leicht beheben, über den Drüber weg, drüber weg.
Einfach mal lucken.
Ja, moin, moin, Hallöchen. Würde Olli Geissen jetzt sagen, aber der bin ich nicht. Mein Name ist Felix Groß. Ich bin Fußballer beim 1. FC Union Berlin, aber in erster Linie auch Mensch. Und ich sag einfach mal guten Tag und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag von Einfach mal Luppen, dem Podcast der Stunde von mir und dem einzigartigen Toni Groß, Weltmeister, Champions League-Sieger, Boxer und auch zu allem Übel auch noch mein Bruder.
Ja, ganz tolles Intro von dir. Gut, Olli Geissen kann man drüber diskutieren, aber gut, also natürlich auch.
Kennt man den überhaupt noch?
Ja, der macht noch, oder hat, glaube ich, bis zum letzten Jahr Deutschland sucht den Superstar gemacht. Aber das ist, da kommen wir später noch drauf. Kennst du ja nicht diesen Sender, wo das läuft.
Nee, das ist richtig.
Von daher natürlich auch von meiner Seite aus wieder ein herzliches Willkommen aus Madrid. Ich sitze hier wieder in meiner hintersten Ecke, hab's mir gemütlich gemacht und freue mich auch von dir jetzt wieder zu hören. Wie eben schon gesagt, ganz, ganz toll gemacht, Felix, ganz tolles Intro, das bleibt jetzt auf deiner Seite. Und ja, mir geht's gut, was soll ich sagen? Also ich komme relativ frisch vom Training, bin froh, dass ich jetzt ein bisschen hier sitzen kann, bin auch froh, dass ich mal wieder mit dir Kontakt habe. Du hast gemerkt, glaube ich, letzte Woche, da hast du mir nämlich eine SMS geschrieben, wie es mir geht. Also ich bin voll im Podcast-Modus. Ich habe dir nämlich hier, ja, wie du weißt, einfach nur geantwortet. Das wirst du nächste Woche hören. Und jetzt kann ich dir heute sagen, mir ging's gut damals. Aber es wird jetzt, der Kontakt zwischen den Aufnahmen der Sendung wird deutlich weniger werden, weil das werde ich dir hier natürlich hier alles an den Kopf knallen. Ja, erzähl doch mal, was war los in den letzten Wochen? Ich würde jetzt ungern natürlich direkt auf Fußball kommen, dazu kommen wir aber natürlich noch. Was hast du erlebt, was hast du getrieben, wie ist die Situation? In Deutschland ist dieser Ausnahmezustand ja so langsam mal beendet.
Also gefühlt ist hier schon wieder relativ große Normalität eingekehrt. Klar laufen alle mit Masken rum, wo es erwünscht ist, aber die Leute haben hier in Berlin schon nach meinem Gefühl relativ das normale Leben wieder aufgenommen. Wenn du fragst, was bei mir so los war, dann müssen wir ja zwangsweise auf Fußball kommen, weil es ist ja wieder losgegangen. Der König Fußball läuft wieder.
Ja, und das so halb gut, würde ich mal sagen.
Ja, im Nachhinein sage ich, hätten sie noch ein bisschen warten können, weil das ist leider bei uns, bei Union, mit den ersten beiden Spielen nicht ganz so gut gelaufen. Das erste Spiel gegen den großen FC Bayern, da sagt man, okay, da kann man verlieren. Haben wir dann auch gemacht.
Ja, da habt ihr euch auch, also ich habe mir die beiden Spektakel ja angeschaut, auch natürlich in erster Linie als Vorbereitung hier auf diese Sendung, aber nein, also ich muss sagen, gegen Bayern habt ihr es auch absolut vernünftig gemacht, also da war finde ich, kein Problem. Natürlich muss man sagen, hättest du dann natürlich am Ende auch noch knipsen können, ne? Ich meine, das ist ja ein Geschenk. Bei dem Torwart muss ja eigentlich was gehen. Aber gut, da warst du ja erst kurz.
Ich hatte ihn auf dem schwachen Fuß. Wer es gesehen hat, ich hatte ihn auf dem schwachen Fuß.
Du hast immer gesagt, du hast keinen schwachen.
Aber die Chance war da. Das ist, muss ich mich leider jetzt hier auch outen. Den habe ich wirklich, habe ich versucht zu trainieren, jahrelang. Aber in der Situation hat man dann wohl auch gesehen, hat nicht so viel gebracht. Aber zum Brötchen holen ist er immer noch gut. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wie es mir geht, ich bin ehrlich gesagt nicht so gut drauf und auch ziemlich angefressen. Und das meine ich wirklich ernst, ich mache ja gerne mal so ein bisschen Ironie, ein bisschen Spaß, aber Freitag das Derby gegen Hertha im Olympiastadion mit 4-0 verloren, sehr, sehr bitterer Abend und das hängt mir bis heute nach und das sind so Niederlagen, die man schwer verkraftet, die man mit nach Hause nimmt. Du kennst das bestimmt auch, nicht ganz so oft wie ich vielleicht, aber das war schon ein schwerer Schlag und das tut bis heute weh.
Ja, das glaube ich. Also ich kenne dich ja, du nimmst ja vieles so ein bisschen.
Jetzt baue mich mal ein bisschen auf.
Nee. Das, so schlimm geht's dir, glaube ich, auch nicht. Aber das kann ich einschätzen. Aber ich weiß natürlich auch, dass du öfters mal trotzdem noch einen guten Spruch auf Lager hast, trotz einer Niederlage oder so, aber klar, also das Derby dann so eins auf die Mütze zu kriegen, ist, glaube ich, schon bitter und auch für dich und für euch. Ja, wie ist dann die Lage bei euch jetzt nach dem 4-0? Ist das noch eine relativ entspannte? Ich meine, ich sag mal so, man ist ja nach wie vor so, dass man eigentlich von Union zumindest mal nicht erwartet, dass sie die Spiele gewinnen. Einfach, weil man natürlich als Aufsteiger noch so ein bisschen unterm Radar läuft. Aber klar, also ihr für euch, wie habt ihr das jetzt die Tage so ein bisschen verarbeitet, sage ich mal? Ist das eher so ein positives nach vorne schauen? Ich meine, ihr steht immer noch gut da. Ich glaube, das Ziel war ja immer nicht abzusteigen. Dafür steht ihr noch gut da. Oder ist das jetzt wirklich einfach, okay, Derby, besonderes Spiel und dann sind erstmal ein paar Tage die Köpfe unten?
Ja, es war schon ein schwerer Schlag, weil das Derby ist halt, hat halt eine sehr hohe Bedeutung hier, eine besondere Bedeutung, nicht nur für die Fans, auch für uns. Wir wussten, dass wenn man da gewinnt, da schon einen großen Schwung auch mitnehmen kann und die Stadtmeisterschaft auch so ein bisschen feiern kann. Grundsätzlich haben wir uns da schon kritisch mit auseinandergesetzt. Aber im Fußball geht's ja mal sehr schnell, dass man dann wieder nach vorne schaut und so ist es jetzt bei uns auch. Wir haben ja auch keine andere Wahl und ich sag auch, du hast gerade gesagt, vor der Saison galten wir als erster Absteiger. Dafür stehen wir jetzt gut da. Ich glaube, die Situation, wie sie jetzt ist, hätten wir vor der Saison so zu diesem Zeitpunkt unterschrieben. Von daher sind wir weiterhin optimistisch und haben natürlich das große Ziel, den Klassenerhalt, und ich bin auch überzeugt davon, dass wir das schaffen. Aber dafür müssen wir jetzt auch mal wieder auf die Beine kommen.
Das ist richtig. Auf Dauer auf jeden Fall schon. Ein paar Punkte braucht ihr noch. Aber so ein Derby, ich meine, normal verbindet man ja Derby auch immer so ein bisschen mit Emotionen. Ich kenne das, wenn wir gegen Atletico hier spielen, beziehungsweise Barcelona. Barcelona ist ja kein Derby, aber das ist natürlich die Rivalität noch eine ganz andere. Jetzt spielst du in einem 80.000-Mann-Zuschauerstadion und da sitzt aber keiner drin. Also die Frage erübrigt sich eigentlich, ob euch das jetzt geholfen hat oder nicht. Aber wie ist das Gefühl dann im Stadion eigentlich bei so einem Derby, aber ohne Emotionen, ohne Zuschauer?
Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr komisch ohne Zuschauer. Das muss man schon sagen. Klar, darf es am Ende keine Ausrede sein, das will auch keiner hören, aber es ist dann, gerade wenn du dann in so einem Riesenstadion spielst, auch Olympiastadion, das ist schon so ein wirklich, da trifft das Geisterspiel, da trifft es schon sehr gut, das ist wirklich so eine Geisterstimmung und das ist nicht einfach. Es ist eine komplett ungewohnte Situation, das kann man sich schönreden, wie man will. Das ist auf Deutsch gesagt scheiße, aber wir haben keine andere Wahl. Es ist gut, dass die Spiele stattfinden, dass die Saison so zu Ende gespielt wird. Aber meiner Meinung nach sollte dann auch die neue Saison erst dann wieder losgehen, wenn wirklich auch wieder Zuschauer zugelassen sind, weil am Ende macht's das einfach aus, den Fußball aus, dass die Leute da sind, dass die Emotionen zu 100% da sind und das ist dann gegeben, wenn das Stadion voll ist. Und deswegen, wie gesagt, ist das klar meine Meinung, dass man die Saison erst wieder anfangen sollte, wenn Zuschauer zugelassen sind.
Ich glaube halt, dass es jetzt auch natürlich einfach so ist, sag ich mal, finanziell, ne, viele Vereine zu retten. Und wenn es dann auch in dann zur neuen Saison erstmal nicht, sag ich mal, geht, dann wird es, glaube ich, auch da wieder angepfiffen, weil ich glaube, nochmal so eine lange Zeit ohne Spiele überleben einfach viele Vereine nicht. Du bist ja dann reingekommen, da war das Spiel eh schon entschieden, von daher kann ich dir diesmal gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Aber wenn du jetzt auf dem Platz
bist, kannst du auch sonst nicht.
Wenn du jetzt auf dem Platz bist, ich meine, da seid ihr jetzt ein bisschen vor uns blüht ja dann irgendwie dann das Gleiche. Wie ist das vom Gefühl her? Also es gibt ja viele Spieler, die dann auch irgendwie mal noch emotionaler sind als jetzt wir beide zum Beispiel und sag ich mal auch noch den einen oder anderen Fachausdruck benutzen. Wie ist das dann, wenn es normal hört das keiner, aber wenn das jetzt so ruhig ist, wie reagieren der Schiedsrichter, Gegner drauf? Wie war so das Gefühl auf dem Platz als Spieler?
Ja, du musst schon vorsichtig sein, das weiß man. Dadurch, dass ich ja zum Anfang des Spiels in beiden Spielen jetzt auch auf der Bank gesessen habe, da musst du ja auch vorsichtig sein, was du da reinbrüllst, weil das ja auch jeder hört. Und gerade dann, wenn du spielst, lass dir dann im Endeffekt gar nichts mehr erlauben. Rein vom Sprechen her musst du aufpassen, aber alleine auch, wenn du Fouls machst, das ist ja dann auch zu hören. Das hörst du ja nicht, wenn das Stadion voll ist. Es ist für den Schiedsrichter ja auch zu hören, wenn du einen Foul machst, dann ist es für den auch ein bisschen einfacher, das auch zu pfeifen. Deswegen ist es schon eine andere Situation, aber trotzdem sind es ja immer noch die gleichen Regeln. Du spielst immer noch Fußball und hast ja irgendwo einen Fokus und das ist jetzt nicht ganz das große Thema, ehrlich gesagt.
Ja gut, ihr müsst erst anfangen, wieder Fußball zu spielen.
Ja, wird langsam Zeit, aber du hast ja jahrelang gespielt und auch große Spiele erlebt und da würde ich gerne mal auf ein Thema zu sprechen kommen.
Ruhig bleiben mit Toni Kroos.
Opas Einsatz, der erste heute. Die Rubrik heißt Ruhig bleiben mit Toni Kroos für diejenigen, die es nicht verstanden haben, so wie ich. Ja, ich habe es angesprochen, oder? Wir haben jetzt gerade das Thema Derby gehabt, große Spiele. Du hast viele große Spiele gehabt. WM-Finale, Champions League-Finals, Derbys, Spiele gegen Barcelona. Das sind ja alles große Spiele und gerade wenn ich jetzt mal so ein Finale nehme, ja, du bist ja als ruhiger Typ beschrieben, der auch in schwierigen Situationen die Ruhe behält. Trotzdem mal so die Frage, verlierst du doch auch mal den Fokus im Spiel, gerade in so einem Finale, wenn du weißt, du führst jetzt 1-0, es sind noch 20 Minuten und du weißt, in 20 Minuten könnte ich schon wieder Geschichte geschrieben haben, in 20 Minuten habe ich wieder einen Titel geholt. Denkst du da manchmal schon dann während des Spiels auch an nach dem Spiel oder bist du da voll drin im Spiel?
Nee, ich bin da immer voll drin, aber natürlich, also voll drin bin ich die ganze Zeit, also man denkt sich natürlich weiter.
Ja, vom Kopf her jetzt, rein vom Kopf her, dass du auch mal so die Gedanken mal vielleicht mal kurz abschweifen, du weißt, du kannst gleich wieder einen Titel gewinnen.
Ja, das ja, das hast du aber vor dem Spiel, während dem Spiel, aber es lenkt mich nicht ab, also es macht mich dann tendenziell eher besser, weil es dann irgendwie so eine Vorfreude ist, auf was ich gewinnen kann, also das macht mich jetzt dann nicht nervös oder so, sondern das ist so eine Freude, ne, wie ich mir vorstelle, das dann zu gewinnen, irgendwie das pusht mich nochmal nach vorne, weil du hast dann oft ein Finale, wenn es eng ist, dann wirst du natürlich auch irgendwann so ein bisschen müde, Finals meist am Ende der Saison und dann pusht dich sowas, solche Gedanken einfach nach vorne, dass auch der Körper alles aus sich rausholt und das ist in meinen Augen sowieso das A und O. Mein ehemaliger Trainer Jupp Heynckes hat sehr treffend erklärt, dass Fußball natürlich viel mit den Füßen ist, aber ganz entscheidend im Kopf und ich glaube, du weißt das oder kannst das nachfühlen, dass du mit positiven Gedanken auch, dass auch der Körper viel besser funktioniert, die Füße viel besser funktionieren. Und da habe ich mir über die Jahre einfach auch Wege gesucht, wie ich eben da positiv bleibe, was gut für mein Spiel ist. Und das war das eine, eben dieses Vorstellen, wie ich es gewinne, diese Vorfreude, auf was ich gewinnen kann, gar nicht so diese negativen Gedanken, sag ich mal, zuzulassen, auch Vertrauen in mich zu haben, in meine Qualitäten, gibt mir eine unglaubliche Ruhe. Weil früher habe ich mir immer einfach gesagt, pass auf, ich bin besser als der andere da drüben. So, und es kann sein, dass es Jahre gab, da habe ich mir das ein bisschen eingeredet. Das stimmt ja gar nicht, aber es hat mir geholfen. Gut, seit ein paar Jahren glaube ich mir das
dann auch. Man munkelt es immer noch so, aber gut.
Ja, das ist auch immer noch so. Aber jetzt aktuell glaube ich es mir auch noch. Das kommt noch, das kommt noch dazu.
Betonung liegt auf noch.
Ja, noch. Ja, wer weiß, aber noch glaube ich es mir. Und noch ein Punkt dazu ist, der mir auch geholfen hat, dass ich irgendwie diesem Spiel, auch wenn es ein Finale ist oder was auch immer, mir irgendwie innerlich so, dass ich dem diese Wichtigkeit genommen habe, ja, dass davon jetzt abhängt, wie mein Leben weitergeht oder was auch immer. Das heißt, ich habe den negativen Fall irgendwie für mich so ein bisschen klein geredet, obwohl natürlich jeder darüber gesprochen hat, dass jeder für das Wichtigste jetzt im Moment gehalten hat, habe ich versucht, mir das immer den negativen Fall klein zu reden und dass da so wenig wie möglich Druck einfach von mir von innen kommt. Und das hat mir in den Spielen und vor den Spielen auch immer geholfen, das muss ich sagen. Das sind so ein paar Punkte. Und ansonsten, ja gut, du kennst mich, mein grundsätzlicher Charakter neigt jetzt eh nicht so zur Nervosität. Das hat sicher auch noch geholfen. Aber das sind so Sachen und deswegen ist der Kopf in meinen Augen auch so wichtig. Viele kriegen das nicht hin, ich kenne das, ich habe in den Jahren so viele gesehen, die auch nervös sind dann, wenn es zu diesen Momenten kommt, die dann auch vielleicht deswegen, Nervosität ist schon auch wichtig, glaube ich, aber es gibt viele, die dann eben in den Momenten nicht in der Lage sind, das abzurufen, die überragend und Weltklasse trainieren, die alles können, aber zu diesem Punkt irgendwie der Kopf nicht so richtig mitspielt, aber klar, da habe ich natürlich auch eine Gegenfrage und da muss ich sagen oder dich fragen, wie ist es denn bei dir? Also bist du vor solchen Spielen noch nervös oder allgemein vor Bundesligaspielen?
Also vor meinen Champions League Finals war ich jetzt nicht so nervös, aber
vor meinen dafür, ne?
Bei den Bundesligaspielen, nein, nervös würde ich nicht sagen, das ist das falsche Wort. Angespannt auf jeden Fall, du hast so eine gewisse Spannung, auf jeden Fall ist die vorhanden. Aber Nervosität, die habe ich, glaube ich, vor ein paar Jahren abgelegt, weil man A ja auch sagt, oder ich mir sage, es gibt zum einen Wichtigeres als Fußball, mir kann eigentlich nichts passieren. Und das Zweite ist einfach, ich hau einfach alles rein, was ich habe und gebe mein Bestes und dann kann ich abends in den Spiegel schauen, egal wie das Spiel ausgegangen ist. Und deswegen brauche ich da auch nicht nervös zu sein. Das ist das, was ich beeinflussen kann und das mache ich dann auch. Aber ich freue mich, wie gesagt, über deine seriöse Antwort.
Nee. Das waren meine Gedanken. Ich habe hier meine Gedanken offengelegt für dich. Also das sollte mir Respekt bringen von dir. Aber natürlich weißt du auch, warum ich gefragt habe, ob du noch nervös bist heute. Da fallen mir nämlich so einige Geschichten ein von früher. Jugendturniere.
Muss das denn jetzt sein?
Ja, das muss sein. Es tut mir leid. Wir haben ja echt oft, Gott sei Dank, zusammengespielt. So konnte ich das mit, so auch miterleben. Also Hallenturniere früher, wenn es mal wichtig war. Ich kann mich noch erinnern, Knabenturniere.
Ja,
Hallenturniere
waren ja die Highlights früher.
Ja, das waren auch die Highlights. Und gerade weil es die Highlights waren, haben die dich halt besonders nervös gemacht. Und es gab immer einen aus der Mannschaft, der da vor jedem Spiel noch gekotzt hat. Weißt du, wer das war?
Ich vermute es und ich glaube, derjenige ist dann ab und zu auch mal zu spät zum Anpfiff dann gekommen, weil er nochmal kurz brechen musste.
Danach einmal, glaube ich, musste sogar der Halbboden gewischt werden.
Das ist gut möglich, aber danach ging es mir einfach mal besser und dann konnte ich Leistung bringen. Es ist heutzutage aber nicht mehr so, das kann ich versprechen.
Ja, es ist ja so, eine gesunde Nervosität kann ja auch wirklich leistungsfördernd sein, aber damals habe ich mir schon wieder gedacht, was hat er dann jetzt schon wieder jedes Mal am Kotzen da vor allen Turnieren. Schade, dass ich damals noch nicht so in der Lage war. Du
mich hier wieder in einem Licht dastehen, das ist Wahnsinn.
Nein, du hast ja dem Wichtigkeit gegeben, aber ich war damals leider noch nicht so weit wie jetzt, wo ich einfach dann irgendwie auch geschmunzelt hätte. Ich habe mir da wahrscheinlich sogar wirklich noch Sorgen gemacht um dich, aber na gut, wenn es nur die Nervosität war. Na gut,
dann hast du auch abgelegt.
Alles gut. Ja, das ist natürlich. Nein, aber wie gesagt, so Fußball, das macht mich nicht nervös. Da gibt es natürlich irgendwie andere Sachen, die fernab vom Fußball sind und es ist echt ganz witzig, bei was für Sachen ich nervös bin. Ja, ob das Spiele von Roger Federer sind, wo ich ja bekanntermaßen großer Fan und mittlerweile ja bekannter bin, da bin ich extrem nervös, weil ich einfach nicht eingreifen kann. Ja,
das habe ich, wenn Tiger Woods Golf spielt, aber das glaubt mir auch kein Mensch. Als er hier letztes Jahr das Masters gewonnen hat, da habe ich hier 5 Stunden am Stück, da habe ich mehr geschwitzt, als wenn ich 90 Minuten gespielt habe.
Ja, also ich habe ich kenne das Gefühl. Also ich habe das bei Roger oder auch bei Dallas, wenn sie spielen, teilweise auch natürlich, wenn du spielst. Das sind einfach so Sachen, wo ich nicht eingreifen kann. Ne? Das ist schwierig. Oder natürlich bei noch wichtigeren Sachen, einfach die, wo es dann wirklich bei den 3 Geburten unserer Kinder, ne, da stehe ich auch nicht da und wie immer alle denken, oh, der Fußballer Toni, das ist so, stehe ich auch nicht da und sage, ja komm, wird schon, da geht es einfach um so wichtige Sachen, da bin ich natürlich auch nervös. Oder anderes Beispiel ist noch die Einstellung von Leon zum Beispiel, jetzt im letzten Jahr. Und das ist einfach so eine Sache, so als Vater, wenn du das Beste für dein Kind willst, in dem Fall für ihn und dann, das ist ja schon eine große Entscheidung, die du triffst für ihn, ne? Also vom Kindergarten weg, so welche Schule nehme ich? So, dann gab es hier eine deutsche Schule in Madrid und die amerikanische, die ein bisschen dichter hier an unserem Haus ist. Und wir haben uns beides angeguckt und waren einfach von dieser amerikanischen überzeugter. Aber das war einfach auch eine Bauchentscheidung zu sagen, okay, wir nehmen die amerikanische, wir muten ihm quasi zu, dass es jetzt komplett auf Englisch ist, vorher nie was auf Englisch gemacht und kann das zu viel sein oder nicht? Und das ist sowas, was mich nervös macht. Und ich kann mich erinnern, als der erste Tag von der Einschulung war, da war ich leider nicht bei ihm, da war ich bei der Nationalmannschaft und da haben sie, ja, da habe ich einfach minütlich auf die Nachricht von meiner Frau gewartet, wie war es beim Abgeben und sowas, war es okay und sowas macht mich extrem nervös, weil ich natürlich will, dass er sich bei sowas wohlfühlt. Also das sind irgendwie ganz andere Sachen, die machen mich nervös oder die bewegen mich. Und Fußball macht mich nicht nervös. Das ist einfach eher eine Vorfreude.
Ja, aber dann rede doch mit mir drüber. Warum meldest du dich nicht? Hast du dich nicht gemeldet, als der Leon eingeschult wurde? Hättest du mit mir darüber reden können? Hätte ich dir die Ruhe gegeben?
Ja, was hättest du mir dann helfen können? Hättest du mir erklärt, ach komm, der macht da, die Schule ist gut.
Ja, einfach mit mir reden, das hilft immer.
Ja, dann machen wir doch jetzt.
Nächstes
Jahr kommt dann die zweite Klasse, da sprechen wir dann vorher mal.
Holen wir alles nach.
Nein, aber jetzt mal allgemein. Also ich meine, ihr seid ja nach wie vor in Deutschland mit der Bundesliga einfach uns voraus. Sprich, wir sind jetzt zumindest mal wieder im Training, im Gruppentraining. Und waren mehr als 10 Wochen raus und ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, die erste Woche, die war nicht so einfach, weil ich weiß nicht, ob du das auch hattest, wenn du wirklich nach 10 Wochen, wo du kaum gegen den Ball trittst, da kommst, da fühlst du dich echt wie so ein ja, wie so ein Hobbykicker. Also ich habe teilweise aus 3 Metern das Tor nicht getroffen. Wie war das bei dir?
Hatte ich nicht. Ich habe es getroffen, war alles wie vorher.
Hast vorher schon nicht getroffen, ne?
Ja, aus 3 Metern probiere es gar nicht erst. Das ist jetzt zu einfach. Aber ja, das ist für mich jetzt überraschend, ehrlich gesagt. So, der Spieler Real Madrid, Weltmeister, Champions League-Sieger, dass der da 10 Wochen, in 10 Wochen vieles verliert, das ist jetzt eine überraschende Aussage für mich. Aber ist bei mir ehrlich gesagt wirklich nicht so gewesen. Wir waren ja auch nur 3 Wochen zu Hause, wo wir nicht trainiert haben, aber als es dann wieder mit.
Aber losging, das Gefühl hatte man jetzt, wenn man euch gesehen hat, dass das 3 Monate ihr raus wart, nicht nur 3 Wochen.
Ich rede ja von mir persönlich, ich wurde ja immer nur eingewechselt.
Das ist richtig. Das finde ich, auch nicht okay.
Also es gibt wieder Ärger für die Aussage jetzt. Aber das.
Warum?
Ist doch. Ja, es war ja quasi Kritik an die Mannschaft, aber das würde ich mir nie zumuten, nie erlauben. Das gehört
Ich habe nur gesagt, dass es nicht okay ist, dass du spielst. Das darf ich ja sagen.
Ja, das lasse ich so stehen. Gut, aber jetzt habt ihr ja schon größere Gruppen auf. Wie ist das? Tragt ihr da bei euch goldenen Mundschutz und Samthandschuhe oder wie sieht's da aus?
Nein, also es ist jetzt am Anfang war es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also die erste Woche war halt wirklich so, dass sie gesagt haben, okay, ihr dürft euch den Ball nicht zupassen. Es waren immer 6er-Gruppen über den ganzen Platz irgendwie verteilt. Jeder hat so seine Zone gehabt und dann haben wir mal gewechselt und da mussten sogar jeder seinen Ball quasi von Zone zu Zone mitbringen, nicht, dass der andere mal den berührt. Also hat noch gefehlt, dass wir von zu Hause unsere eigenen Bälle mitbringen. Das wäre jetzt die nächste Stufe gewesen, aber nein, es war ein bisschen. War früher auch so, richtig, da war es auch noch okay. Nein, aber ansonsten, ich glaube, das ist der gleiche ja, Rhythmus, den ihr hattet vorher. Ne? Jetzt sind wir mittlerweile wirklich so, dass wir sind nur von 3 auf 2 Gruppen. Wir trainieren mit 14 Leuten oder 13, 14 Leuten. Danach kommt die nächste 13, 14er Gruppe. Und jetzt geht's so langsam Richtung wieder richtiges Training. Wir können fast alles wieder machen und und dann geht's ja anscheinend bei uns so Wochenende, keine Ahnung, 11., 12., 13. Juni wieder los. Es ist jetzt auch nicht mehr so lang, 2,5 Wochen. Und dann hoffe ich, dass das alles erstmal so vonstatten geht wie bei euch in Deutschland. So, wir entfernen uns ein bisschen vom Fußball, aber nicht ganz, denn ich möchte über eine Sache noch mit dir
sprechen. Da bin ich mal gespannt.
Ja, du wirst auch sehen, warum. Ich hau mal hier die Kategorie rein und dann sprechen wir drüber.
Jawohl.
Mythos Profifußball.
Hört sich erstmal mehr nach Fußball an, als es ist. Mythos Profifußball. Und zwar habe ich da ein Thema, beziehungsweise ich erzähle dir erstmal eine kurze Anekdote dazu. Und zwar waren wir ja, wie bekannt ist, jetzt einfach auch 10 Wochen zu Hause und nach so langer Zeit kommst du natürlich zurück ins Training und wirst natürlich auch erstmal wieder gecheckt, ist ja wie nach so einem Urlaub. Und da kommt natürlich auch immer das Thema mit der Waage und der Fettmessung. So, ich muss sagen, ich hatte das erste Mal wirklich ein bisschen Bammel davor, weil normal bin ich da immer gut unterwegs. Also normal bin ich so bei, keine Ahnung, 76, 77 Kilo, bei knapp 9% Körperfett oder sowas. Also alles okay. Wow. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, in diesen ja, du kannst dir schon mal überlegen, wo du da liegst. So, jedenfalls habe ich aber einfach über die 10 Wochen einen komplett anderen Rhythmus irgendwie gehabt. Also ich habe jeden Morgen gefrühstückt, was ich sonst nie tue. Habe Mittag gefessen ohne Ende.
Jetzt mal so.
Ja, bitte.
Bist ein Fettsack geworden, so in dem Sinne.
Habe ich gedacht, aber pass auf. Also ich habe in meinen Augen einfach deutlich mehr gegessen und ich habe mir schon so gedacht, okay, so wenn die Messung jetzt kacke wird, dann ich habe mir vorher schon gesagt, okay, ab jetzt, aber jetzt reißt du dich wieder ein bisschen zusammen und trainierst und jetzt geht's wieder los und so, und dann bin ich dahin und dann hatte ich genau 76,2 Kilogramm und 7,6% Fett und da muss ich sagen, da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ich habe mich gefühlt so ungesund ernährt wie, nein, nicht wie lange nicht, aber vielleicht ein bisschen ungesunder als sonst und einfach deutlich mehr gegessen. Und dann hatte ich das Ergebnis und dann habe ich mir eigentlich das, was ich mir vorgenommen hatte, komplett verworfen. Da habe ich mir eigentlich gesagt, so, jetzt kannst du mal wirklich Kacke essen, wenn es so gut läuft. Von daher, ja, also
kommst du vom Boxtraining.
Und das glaube ich auch. Also ich habe anderen Sport gemacht als sonst und anscheinend ist dieses Boxtraining noch ja, noch mehr zu loben, als sie es letzte Mal schon gemacht hat. Also, wer gute Werte haben will, sollte einfach boxen
und Fußball spielen. Aber du hast jetzt gesagt, lassen. Du hast regelmäßig gefrühstückt, da habe ich auch noch irgendwas im Hinterkopf. Da hatte ich irgendwann mal mit dem Hansi Flick geredet, der hatte mir irgendwann mal erzählt, dass du bei der Nationalmannschaft nie zum Frühstück erschienen bist. Also, dass du immer das Frühstück da irgendwie ausgelassen hast. Bis auf die WM 2014, da hast du wohl irgendwie so ein bisschen die Eigenmotivation gehabt, ja, könnte man nochmal einen Titel holen, da bist du auch dann zum Frühstück gegangen. So habe ich das in Erinnerung, wie er mir das erzählt hat, das ist richtig.
Also es stimmt zum großen Teil, allerdings kam diese Einsicht bei der WM nicht von mir, sondern Hansi hat mich mehrere Male morgens rausgeklingelt und hat mich zum Frühstück bestellt. Also Trainer hatte das, der Jogi Löw hatte das auch immer schon oft angesprochen und Frühstück und wenigstens kommen und so. Ich dachte, ach, Frühstück, ach, da schlafe ich lieber, ja. Also gerade jetzt mit den Kids zu Hause die Woche Nationalmannschaft beziehungsweise dann Turniere, die nutze ich immer sehr gern zum Schlafen, da ich eh nicht so der Frühstücker bin. Und da war das aber dann plötzlich wichtig und alles und die haben ein bisschen drauf geachtet, aber ich habe natürlich gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht da bin, das kriegt schon keiner mit und habe einfach...
Ich glaube, wir entdecken gerade das Siegesgeheimnis vom WM-Titel.
Ja, jedenfalls war es dann, glaube ich, so in Woche 2 irgendwann in Campo Bay hier in Brasilien, dass ich mehrere Male rausgeklingelt wurde von Hansi. Ja, und ab dann habe ich mir gesagt, okay, wenn er mich hier eh weckt, dann kann ich auch da hingehen. Und seitdem bin ich dort öfters vorzufinden. Aber immer noch nicht immer. Aber Hansi ist ja auch weg.
Aber ihr hattet auch die Wahl, quasi auszuschlafen, also nicht, dass jeder irgendwie Pflicht hatte, zum Frühstück zu erscheinen.
Ja, es war schon irgendwie Pflicht. es war schon irgendwie Pflicht, aber ich habe einfach gedacht, meinem Körper tut's gut, wenn ich ein bisschen länger schlafe. Aber es war schon Pflicht. Aber trotzdem lasse ich dich jetzt natürlich hier nicht raus, ohne auch zu sagen, wie ist das bei euch? Gibt's sowas auch? Also was heißt, gibt's sowas? Gewicht bestimmt, aber so dass nach einer Zeit mal irgendwie wieder diese Werte gemessen werden. Nee, und hast du Probleme damit?
Es wird nicht großartig getestet, deswegen habe ich auch keine Probleme damit. Nein, es wird einmal am Anfang, am ersten Trainingstag der Vorbereitung, der Sommervorbereitung vor der Saison, wird's einmal komplett durchgecheckt, Fettmessung, Gewicht, alles drum und dran. Da war ich immer im Durchschnitt, immer im normalen Bereich, also absolut angemessen für einen Profifußballer.
Ich möchte zahlen.
Ja, ich habe immer mein Gewicht, es ist immer zwischen 80 und 81 Kilo und bei der Fettmessung, lass mich lügen, aber ich glaube um die 13%. Was absolut wichtig ist für meinen Spielstil. Absolut, ne, wenn du da im Mittelfeld da zerstören musst,
dann musst du auch, dir einfach schön.
Dann musst du da auch schön Widerstand leisten können, ne? Dann musst du dir einfach umfallen.
Davon ja, absolut.
Ja, bei 76 Kilo, du bist eigentlich nur 2 Zentimeter kleiner als ich, aber dann hast du jetzt 4-5 Kilo weniger als ich. Also ich bin im Schwergewicht beim Boxen, du nur im Mittelgewicht. Also könntest du gar nicht gegen mich antreten.
Das ist richtig, würde ich auch gar nicht wollen, aber nein, also ist aber auch so, früher muss ich auch ehrlich sagen, also in meiner Bayernzeit, da bin ich auch immer in die Region gekommen von diesen 13% Körperfett. Ja, da hat man mir auch hier und da mal nahegelegt, das einen Tick zu reduzieren, aber damals habe ich einfach auch noch richtig schlecht gegessen, also das war echt so ein, aber ich habe auch noch, da waren die Kinder noch nicht da und das war schon teilweise so ein Lotterleben, was da meine Frau und ich geführt haben. Also das war,
willst du jetzt sagen, ich bin fett, oder?
So, ja, nee, aber du könntest es reduzieren, sagen wir es mal so.
Ja, aber bei Union Berlin wird anders gespielt als bei Bayern München, da brauchst du Körper.
Und das ist richtig, ne? Das ist richtig. Ich sage immer, geh deinen Weg, auch wenn er falsch ist, das ist kein Problem.
Du musst davon
aber
überzeugt sein.
Wie gesagt, damals war es einfach bei mir auch so, dass ich teilweise morgens im Training bin, natürlich ohne Frühstück trainiert, zurückgekommen bin, dann habe ich mit meiner Frau, jetzigen Frau, erstmal gefrühstückt, 3 helle Brötchen und so weiter. So, das war so das Leben damals. Also das hat sich schon geändert. Da bin ich schon auch ein Tick professioneller geworden.
Reifer.
Aber nochmal zu deiner. Ja, reifer, Alter.
Was ist
falsch? Familienvater. Ja, das hast du und da kommen wir auch mal auf dich und das weiß ich ja, das ist keine Frage, das ist bestätigt. Du hast dich ja von hellen Brötchen eigentlich morgens, mittags und abends ernährt eine ganze Zeit. Kannst du das bestätigen?
Das war vor allem in dem ein Jahr, wo ich dann alleine in Bremen gelebt habe, wo ich nach Bremen gegangen bin, das erste Mal von zu Hause weg. Da habe ich mich, ja, kann man sagen, von hellen Brötchen und Beefy ernährt.
Ja, und jetzt musst du mal diese, jetzt musst du das mal festhalten. Also, liebe Zuhörer, hört euch das mal an. Und dann, letztes Jahr im November, sehen wir uns beide in Köln zur Gala unseres, unserer Beraterfirma. Und da kommst du tatsächlich, setzt dich an meinen Tisch und willst mir was erklären.
Erstmal, das war nicht dein Tisch, das war ein Gemeinschaftstisch. Das ist das Erste. Und du kannst gerne erzählen, was du erzählen möchtest. Ist hier jedem freigestellt.
Jedenfalls, wenn man das im Kopf hat, wie es vor ein paar Jahren war, wo er sich von hellen Brötchen, Beefy und was auch immer noch ernährt hat, kam er an diesem Tag und wollte mir erzählen, dass er jetzt so seit 2-3 Wochen sich vegan ernährt. Der Herr hat sich vegan ernährt. Wie sieht's dann damit heute aus oder hast du das durchgehalten?
Es war ein Experiment. Ich habe es im, glaube ich, Ende Oktober, Anfang November angefangen, habe gesagt, ich will es bis Weihnachten erstmal durchziehen. Und ich glaube, Mitte Dezember war es trotzdem wieder Geschichte. Es war nicht verkehrt, es war nicht schlecht. Ich habe das wirklich einen Monat durchgezogen. Ja, aber es war eine Erfahrung. Wenn es vielleicht nichts Körperliches gebracht hat, hat es zumindest was gebracht, sich zu disziplinieren, also wirklich zu verzichten auch auf die anderen Sachen. Dabei trotzdem versuche es heute noch, mich ja so gut wie möglich auf Fleisch zu verzichten zumindest, also zumindest Richtung vegetarisch zu gehen. Auf jeden Fall zu reduzieren, Fleisch und Tierprodukte, das versuche ich zu reduzieren, schaffe es nicht komplett, will es auch nicht, aber auf jeden Fall eine Lehre daraus war, dass ich mich selbst ganz gut disziplinieren kann, zumindest über einen gewissen Zeitraum.
Es ist löblich. Und ich will auch, um Gottes Willen, also nicht, dass das einer denkt, ich mache mich über Veganer lustig, sondern es hat mich bei Felix einfach sehr, sehr überrascht. Und grundsätzlich kann natürlich jeder tun und machen, was er möchte. Und für mich fällt das aber leider weg, denn es ist unmöglich für mich, hier auf spanischen Schinken oder Hähnchen zu verzichten, das kann ich nicht, werde ich nicht starten. Haben wir das auch mit der Ernährung? Haben wir wieder was gelernt, wie unterschiedlich das auch oder gleich das auch sein kann? Ich komme zum nächsten Punkt und da wollen wir in Zukunft hier bei diesem Podcast hier und wieder immer mal auf ein paar Kommentare von euch da draußen eingehen. Wir würden uns darüber freuen, sage ich mal, Anregungen, Fragen, wie gefällt's euch, Meinung? Könnt ihr gerne an, gut zuhören und notieren, luppen@studio-bummens.de, Bummens mit Doppel-M, .de. Da könnt ihr gerne, wie gesagt, ein paar Anregungen, Fragen und so weiter da lassen. Wir
haben auch Lob.
Ein paar raus pro Sendung. Und ja, Lob, Kritik, alles, was einigermaßen vernünftig formuliert ist, findet da Gehör. Und wir werden versuchen, dann einfach pro Sendung auch 2-3 davon rauszupicken und zu beantworten. Und
haben wir denn schon von Folge 1 welche?
Ja, ein paar. Wir haben das natürlich noch nicht so kommuniziert, aber wir haben ein, zwei Kommentare uns rausgeholt. Einer hat mir sehr gut gefallen. Eben einfach mal Luppen gehört. Was für eine großartige Hommage an euren Opa. Stimmt. Und danke, dass ihr über Politik sprecht. Ja, bitte. Aber es geht einfach so ein bisschen dann natürlich immer um die Aktualität, dass wir versuchen, da auch was reinzuholen. Und ja, Politik ist natürlich immer irgendwie so ein bisschen auch ein schmaler Grat, aber mir ist es wichtig, einfach da auch irgendwie eine Meinung zu haben über das, wo man sich eine Meinung machen kann. Auch da werden natürlich andere Meinungen akzeptiert, aber ich denke, dass das jetzt auch kein Thema sein muss, was man einfach rauslässt. Von daher bitte, vielleicht wird aber auch derjenige irgendwann nochmal seine Meinung ändern und sagen, ach Gott, ey, was erzählen sie da schon wieder. Aber da wir jetzt bei Politik gerade waren, geht zumindest ein wenig, nicht viel, aber ein wenig weiter. Und zwar habe ich letzte Woche Abend mal wieder bei dem Kollegen Markus Lanz, bei dem wir auch waren, da kommen wir später dazu, mal eingeschaltet. Und normal ist das dann so, das lässt dann laufen und irgendwann schläfst du ein. Aber in dem Fall fand ich es wirklich interessant. Und zwar war da der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil und Frank Thelen zu Gast. Und die haben sich, also nicht nur die, aber allgemein war das Thema eben diese Tracing-App. Kurze Erklärung, das ist eine App, wo jeder, sag ich mal, oder hätte, das muss man ja vorher sagen, eine anonyme App, die sich jeder draufladen könnte. Das ist eine, wo nur eine ID zu sehen ist und es geht darum, einfach Infizierte, die diesen Virus haben oder hatten, nachverfolgen zu können, mit wem sie wann in Kontakt gewesen sind, um einfach gewisse Infektionsketten zu durchbrechen und verfolgen zu können. Und
Wahnsinn, was du alles weißt.
Ja, ja, absolut. Ich habe mich informiert und es war auch wirklich was mich natürlich interessiert, weil es geht da irgendwie um die Gesundheit der Leute. Gerade wenn jetzt einfach in Deutschland wieder viel viel mehr Bewegung ist, ja, diese alles mehr und mehr aufgemacht wird, viel mehr Leute unterwegs sind, dann finde ich sowas einfach extrem hilfreich. So und fand den Frank Thelen dort einfach sehr, sehr schlüssig, indem er gesagt hat, okay, der war wohl einen Monat vorher schon mal da, hatte das da schon angesprochen und einfach gesagt, dass wenn die Politik sich ein bisschen dahinter geklemmt hätte, man diese App längst hätte. Und das war einfach dann wieder in meinen Augen so ein bisschen typisch deutsch, dass man da ewig diskutiert, bis sowas gibt. Sag ich mal, der Stefan Weil, der war jetzt einfach stellvertretend dafür, irgendwie als Politiker, der jetzt nicht komplett dagegen war, einfach das aber immer sehr skeptisch hinterfragt hat und irgendwie auch gesagt hat, ob das sinnvoll ist und dass man natürlich auch alle Leute mit ins Boot nehmen muss und fragen, ob sie diese App holen. Und da sagt eben auch der Frank Thelen, und da bin ich 100% einer Meinung, dass man natürlich diese App gut erklären müsste. Aber auf der anderen Seite würde ich es auch nicht freiwillig machen. Ich finde, jeder hat sich diese App draufzuladen, weil es einfach hilft. Weil es einfach den Leuten hilft oder helfen kann, den Virus nicht zu bekommen. Und mehr an Erklärung braucht man doch eigentlich nicht.
Aber das ist für mich ein grundsätzliches Problem, was für mich, selbst für mich, aber auch in der Politik herrscht, dass man keinen hat, der sich da hinstellt und das vernünftig und auch in einer einfachen und leicht verständlichen Sprache erklärt, wie sowas funktioniert. Ob es jetzt diese App ist oder ob es Politik in allgemein ist, das ist alles immer so, ja, quasi mit Fremdsprachen gesteuert, also dass es nicht leicht verständlich ist für den normalen Bürger wie uns, der jetzt da keine Fachkenntnis hat. Und das ist, glaube ich, so ein allgemeines Problem, dass viele jetzt gegen diese App sind oder einige gegen die App sind aufgrund von Datenschutz, aber weil sie es einfach nicht richtig erklärt bekommen. Ich habe die Sendung auch gesehen, du wirst dich wundern, ich habe sie auch gesehen. Und ein Beispiel, was mich halt dann auch überzeugt hat in Bezug auf den Datenschutz ist, die Leute benutzen ja auch alle Google Maps und da bist du viel leichter zu verfolgen, was du machst, wo du bist, als wenn du diese App benutzen würdest. Und gegen die App wehren sich alle aus Datenschutzgründen.
Klar, und was ist das Ergebnis? Die App, die gibt's nicht oder noch nicht, vielleicht kommt es ja noch. Und das Ergebnis ist, die Leute gehen ins Restaurant und müssen da aber ihren Namen, ihre Telefonnummer und was auch immer angeben mittlerweile. Also ich habe letztens mit ein, zwei Bekannten gesprochen, das ist so. Die gehen ins Restaurant und müssen da ihre Daten abgeben und da ist es plötzlich kein Problem.
Ja, ist beim Friseur auch so.
Aber eine App, die dann sogar anonym ist, nur wenn du dich infizierst, dass du halt das nachvollziehen kannst, eine App, die ist dann ganz schlimm. Und ich glaube einfach, dass das Problem ist, dass auch dann der ein oder andere Politiker einfach sag ich mal, Angst hat, das den Leuten zu sagen und Angst hat, dass das wieder, sag ich mal, negativ aufgenommen wird und im Endeffekt eine Angst hat, einfach auch irgendwie wieder um seinen Posten, um Wählerstimmen, was weiß ich. Aber ich finde, bei sowas muss man einfach viel klarer sein. Und das Ergebnis ist jetzt, also ich hab auch jetzt die Tage danach gelesen, dass knapp 35% der Deutschen sind gegen die App. Und klar, ich verstehe es nicht und ich akzeptiere natürlich andere Meinung, aber das soll einfach nur eine Hilfe sein gegen die Verbreitung der Krankheit. Das, der normale Menschenverstand kann doch dann nicht sagen, ich bin dagegen. Aber da kommen wir wieder zu dem zurück, dass man sagt, okay, es ist noch nicht richtig, die Leute haben dann Angst wieder davor, dass irgendein Datenklau oder was auch immer. Aber so wie du es gesagt hast, sie nutzen ganz andere Sachen. Da wird viel mehr Daten, werden aufgenommen. Gehen ins Restaurant, schreiben ihre Daten auf. Das ist auch alles dann kein Problem. Und das.
Aber das meine ich ja.
Das verstehe ich nicht. Und das macht mich, das hat mich echt. Also da bin ich. Da kannst du die Jessie fragen, da bin ich da echt nochmal aufgestanden. Ich war schon auf dem Weg da.
Bist du jetzt zum Boxsack gelaufen, ne?
Nee, bin ich nicht zum Boxsack gelaufen, aber das, da ich habe dann ja,
das hast deine Wut abgelassen.
Die letzten 10 Minuten im Stehen geguckt, weil ich kann sowas nicht verstehen. Warum kann man dann nicht, das ist doch ganz einfach zu verstehen. Der hat super erklärt.
Hast du angefangen zu schwitzen, ne?
Der hat super, ja, und ich schwitze jetzt schon wieder, wenn ich es erzähle. Aber das hat der Thelen super erklärt. und es wird wieder zerredet einfach. So, und jetzt wechseln wir das Thema, weil sowas regt mich auf. Nein, wir bleiben beim Markus Lanz. Wir hatten da letztes Jahr ja auch einen, ja, ich würde fast sagen, legendären Auftritt, aber ich glaube, wir sind auch allen Zuschauern von damals und allen Zuhörern jetzt auch irgendwie noch eine Erklärung schuldig, weil da könnte man ja zwischendurch echt das Gefühl gehabt haben, was erzählen die da? Also grundsätzlich war es echt eine tolle Sendung, also mir hat Spaß gemacht, ich finde, dass Markus es auch absolut gut gemacht hat. Und trotzdem, weil wir ja wussten, okay, ZDF, ne? ZDF könnte mal etwas ruhiger, etwas schwieriger zu gucken sein, haben wir halt versucht, diese ganze Geschichte vor Ort ein bisschen aufzulockern und haben uns ein kleines Spiel ausgedacht, was du gerne noch mal erklären kannst.
Ja, also wir haben schon auch seriös geantwortet und inhaltlich gut. Das möchte ich erstmal festhalten. Aber
absolut. Wir hatten ja auch, sage ich mal, einen Auftrag. Ne, wollten absolut. Ja eigentlich schon auch den Film promoten. Ne?
Genau. Da ging es ja darum, dass dein Kinofilm dann einen Tag oder zwei Tage später auch in die Kinos kommt. Und du warst auch schon ein oder zwei Tage vorher bei Stern TV. Und das ist ja eine Live-Sendung und da hatte ich dir auch schon gesagt, du solltest doch mal einfach mal ein Wort unterbringen als versteckten Hinweis an mich, der diese Sendung dann schaut. Und ich glaube, das hast du in der Sendung nicht gemacht. Und dann haben wir uns ja zwei Tage später bei Lanz getroffen, haben uns da vor der Sendung auch gesehen und haben gesagt, komm, dann machen wir das heute beide zusammen. Jeder muss ein Wort, was der andere ihm sagt, in der Sendung unterbringen. Und ich hatte dir bei Stern TV schon gesagt, du solltest das Wort Bratpfanne unterbringen und das habe ich gesagt, okay, zwei Tage später bei Lanz versuche ich es nochmal und du solltest das Wort Bratpfanne während der Sendung, während der Aufnahme, während dem Talk mit Markus Lanz unterbringen.
Richtig. Und das Schwierige.
Hören wir doch mal rein, ob du es geschafft hast, oder?
Okay, wir hören das
mal rein. Wollen wir mal rein. Ich bin gespannt.
Also das Gefühl, irgendwann verliere ich vielleicht diese Sicherheit, diese Selbstsicherheit. Und irgendwann kann ich diesen tödlichen Pass nicht mehr spielen. Kennst du dieses Gefühl?
Also es ist schon so, wenn man lange Urlaub hatte, dass man manchmal so ein, zwei Tage so ein bisschen braucht. Aber dieses grundsätzliche Gefühl für den Ball, was du jahrelang gemacht hast. Und da komme ich eben wieder zurück zu dem Talent, was dir auch trotz langer Pause einfach keiner nimmt. Das hast du, das hast du nicht. Und wie gesagt, ich kann ganz viele andere Sachen nicht. Also du, zu Hause mit einer Bratpfanne oder so, da kann ich nichts anfangen. Aber mit dem Fußball eben schon.
Mhm. Er lacht schon. War das gut oder schlecht, Felix?
Bitte nochmal.
Ja.
Du hast es tatsächlich geschafft.
Ich hab's A geschafft. mit einem Schmunzeln natürlich. Das war nicht... Das war nicht zu unterdrücken. Was aber wirklich das eigentlich viel peinlicher ist als Bratpfanne, was natürlich auch nicht so einfach unterzubringen war in einem Satz, schon gar nicht bei der Frage, die der Markus gestellt hat. Das Peinliche ist ja einfach nur, wie du daneben nicht mal die nächste Frage dann noch mitkriegst, weißt du? Also du hast komplett die Kontenance verloren daneben. Also
ging nicht anders.
Also da naja, so das war der eine Teil der Geschichte, aber natürlich hatte auch Felix seine Aufgabe. Und die hatte er, um das von der Reihenfolge zu erklären, die hat er vorher schon, also bevor ich war, deswegen habe ich das dann natürlich auch so ein bisschen unter Druck, dass mein Wort noch nicht untergebracht war, dann direkt in der nächsten Frage passiert. Untergebracht.
Relativ früh.
Ja, das hat mich komplett unter Druck gesetzt dort, vor allem weil er natürlich dann auch direkt neben mir saß, immer so ein Schmunzeln auf dem Gesicht hatte. Und sein Wort war Kokolores. Und wie Felix das untergebracht hat, wie gesagt, nochmal vor mir, das hören wir jetzt nochmal kurz. Ja,
spiel mal ab, den Bums.
Schönes Bild übrigens.
Ja, sehr schön, ja. Ist das eure Badminton-Phase eigentlich? Eure Mutter, ne, war eine große Badminton-Spielerin.
Ja, die war DDR-Meisterin sogar. Und wir haben unsere früheste Kindheit in der Badminton-Halle verbracht. Also wir sind da erst im Badminton ein bisschen mit aufgewachsen. Aber es ging dann relativ schnell zum Fußball und Badminton war dann noch ein bisschen Kokolores nebenbei.
Kokolores, Badminton war Kokolores nebenbei. Ja, das ist ein Satz, den lassen wir jetzt mal so stehen. Das wird die Badminton-Clubs in Deutschland sehr freuen, wenn du das hier so sagst.
Nee, okay.
Ja, man muss dazu sagen, der Markus Lanz, der wusste vorher auch nicht Bescheid. Dem haben wir es dann im Anschluss an die Sendung erzählt und musste sich auch ein bisschen ins Fäustchen lachen.
Ja, er war zumindest nicht sauer, aber das ist natürlich auch respektlos dem Badminton-Sport gegenüber, auch heute noch.
Ja, ich musste es ja irgendwie unterbringen. Es war eine der wenigen Gelegenheiten, dieses Wort irgendwie unterbringen zu können und ich habe im Nachhinein auch keine Probleme bekommen mit dem Badmintonverband.
Okay, da bin ich ja froh. Also das nur als kleine Auflösung, wer sich heute immer noch fragt, was da damals los war, was da eigentlich erzählt wurde.
Ja, trotzdem wundere ich mich, dass du ja so eine Sendung schaust, was ja man auch schon als intellektuell bezeichnen kann, weil du bist ja und ich würde jetzt sagen, du bist nicht bekannt, aber ich muss dich auch mal so ein bisschen outen hier. Du bist jemand, der gerne Trash-TV schaut. Sendungen wie Big Brother, Dschungelcamp, ich würde jetzt auch mal vielleicht DSDS dazu zählen. Und aus diesem Grund möchte ich dir auch eine eigene Rubrik dazu widmen.
Tonis Trash-TV.
Tonis Trash-TV, hat der Opa gesagt.
Und, ja, das hast du eben fast genauso gut hinbekommen wie Opa.
Ja, und Opa oder ich habe ja eben ein paar dieser Sendungen aufgezählt. Jetzt sag mir doch mal, welche davon ist denn dein Favorit? Und warum vor allen Dingen? Das musst du dann auch erklären.
Ja, das muss ich wirklich erklären. Ansonsten wäre ich hier echt in eine Schublade gesteckt. Also da gehöre ich auch nicht rein. Wirklich nicht. Also es ist aktuell einfach so, dass man sagen muss, also ich gucke gerne auch mal eine Serie, zum Beispiel, aber die einzige Serie, die ich je zu Ende geguckt habe, war Prison Break und du weißt ungefähr, wie lange das her ist. Und aktuell habe ich abends beispielsweise einfach auch nicht so viel Zeit. Und wenn du mal einfach eine gute Serie guckst, dann willst du sie auch weiter gucken. Wenn du einen guten Film anfängst, dann willst du ihn zu Ende gucken. So, und bei eben genannten von dir ist es einfach mal so, sag ich mal, wenn du ein Dschungelcamp oder Big Brother oder richtig gut auf RTL Temptation Island, hast du davon schon mal gehört?
Gehört, ja, aber nie gesehen.
Okay, ich erkläre dir ganz kurz das System. Pärchen gehen da rein und testen quasi ihre Liebe. Ja, es tut mir leid, ich muss schmunzeln, aber ist gut, ist echt lustig, da lacht man auch viel. Ja, jedenfalls gehen die auf diese Insel, trennen sich dann, sage ich mal, wenn sie da ankommen, jeder geht in verschiedene Camps und da, wo halt der fröhliche Part hingeht, da sind dann irgendwie 12 Single-Männer und andersrum eben bei dem Mann. Und ja, vorher schwören sie sich immer so, wir gehen hier gestärkt raus und irgendwie nach 5 Minuten sind sie dann aber, ist der Mann dann mit 3 anderen Mädels im Pool und so weiter. Also das ist so ein bisschen das System und 90%, und das Lustige ist immer am Ende von dieser Zeit, ich glaube, das sind die 10 Tage oder so, am Ende der Zeit holt RTL die dann zusammen, setzt die nochmal so ans Lagerfeuer und lässt sich angucken, was der andere so getrieben hat. Und da war letztens auch wieder ein Pärchen und hat gesehen, so er war dann mit den Mädels da, sie war dann irgendwie mit dem Kerl unter der Dusche. Und die sitzen da und RTL will das natürlich dann so aufbauschen, ne, dass jetzt sie am besten heult und er sagt, und dann war das einfach beiden komplett scheißegal. Er hat gesagt, mir wird gleich klar geworden hier am ersten Tag, ich will lieber Single sein und so. Also fantastische Sendung, aber allgemein ist es einfach...
Aber das ist deine Lieblingssendung von allen?
Nee, das ist die letzte, die ich gesehen habe und also, das fand ich lustig.
Aber gibt's da eine Lieblingssendung
solche, von diesem ganzen Mist? Ja, du hast eigentlich so ein bisschen schon aufgezählt gerade. Also Dschungelcamp, Big Brother, Temptation Island, das ist alles, das ist schon, habe ich alles schon gesehen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da stolz drauf bin, aber gehört hier und da mal dazu. Aber ich möchte das natürlich ganz kurz noch erklären. Warum? Also im Endeffekt, so wie ich es dir gesagt habe, wenn du einen guten Film guckst, den willst du zu Ende gucken. Und manchmal bist du einfach so kaputt abends, hast keine Lust mehr, auch irgendwie nachzudenken, weil das machen die jetzt in diesen Formaten auch nicht groß. Wenn du mal nicht hinguckst, verpasst du nichts. Und du kannst einfach auch jederzeit ausmachen, ohne dass du das Gefühl hast, im nächsten Tag, oh, das hätte ich unbedingt gucken müssen. Und du kannst echt mal ganz lustig oder ganz lustig zusammen sein und man kann viel lachen.
Ich muss ja gestehen, das Dschungelcamp habe ich dieses Jahr auch geschaut. Das ist ja immer so zu der Zeit, wo wir im Wintertrainingslager sind und da haben mich 2 Jungs aus dem Team draufgebracht, Robert Andrich, Florian Hübner, die ich gerne erwähnen wollte. Die hören diesen Podcast auch, deswegen freuen die sich sehr, hier erwähnt zu werden. Und wir haben das immer zu dritt geschaut.
Ja, macht sie sehr sympathisch.
Ja, absolut. Gute Jungs. Jedenfalls haben wir das immer dann zu dritt geschaut, haben uns auf dem Zimmer getroffen, haben uns dann da Dschungelcamp reingezogen und wir haben das dann irgendwann so weit getrieben, dass wir jeden Abend für dieses Jahr für Sven Ottke angerufen haben, für das Phantom. Und wir wollten ihn einfach zum Dschungelkönig machen und haben mitgefiebert und haben angerufen. Und am Ende, ja, ist er leider nur Zweiter geworden und da waren wir auch sehr traurig. Aber ja, deswegen Dschungelcamp konnte ich dieses Jahr auch ein bisschen mitreden.
Ja, siehst du, vor einer Zeit hast du mir noch erzählt, du hast RTL gelöscht. Also wirklich, ich weiß nicht, ob du es wirklich gemacht hast.
Und ja,
hast
zu Hause, das aber im Trainingslager hatte
schaust
ich
noch. Schaust nur noch ProSieben, hast du mir erzählt. Aber ja, dann würde ich ab diesem Jahr einfach sagen, herzlich willkommen in meinem Trash-TV-Team. Und ich freue mich, ja, hier in Zukunft, eigentlich wollte ich dir alles erklären, in Zukunft da noch tolle Diskussionen drüber zu haben mit dir hier. Und ja, ich glaube mit...
Kannst du dich bei meinen Teamkollegen bedanken, dass ich da mit drin bin.
Ja, vielen Dank von hier aus. Wie gesagt, macht ihr sehr sympathisch. Und ja, ich glaube, was wir noch so gucken, was es für spannende TV-Abende im Hause Groß bei dir und bei mir gibt. Ich glaube, da werden wir das eine oder andere Mal in diesem Podcast noch drüber diskutieren. Ich bin sehr gespannt schon, für wen du in nächster Zeit anrufst. Ansonsten glaube ich, sind wir durch, oder?
Ja, da würde ich einfach mal wieder behaupten, besser wird's nicht, ne?
Und ich würde wie immer einfach mal sagen, zumindest heute.
Na dann, diesmal will ich auch keinen grüßen.
Du möchtest keinen grüßen? Dann, nee. Dann bin ich froh und deswegen übernehme ich einfach mal das Schlusswort. Danke an alle fürs Zuhören. Wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr Kommentare loswerden wolltet, nochmal luppen@studio-bummens.de. Und ansonsten kann ich nur sagen, bis in 2 Wochen. Tschüss.
Überall, wo es Podcasts gibt. Drin gehauen.
Einfach mal luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.